Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute mit dem Thema Fälschungen in der Medizin. Was meinen wir darunter? Gibt's das? Ich möchte diese Frage heute einem Arzt stellen, 40 Jahre lang Arzt, er kennt sich aus und Sie kennen ihn bestimmt auch schon. Lieber Dr. Rüdiger Dahlke, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch. Herzlich willkommen allen Zuschauerinnen, Zuhörern.
Danke.
Und freue mich, dich
gerne, ebenfalls. Immer wieder eine große Freude, lieber Rüdiger. Ja, das Wort Fälschungen in der Medizin. Was muss man sich da vorstellen? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, ich glaube, es gibt überall Fälschungen. Ja, wenn es richtiges Geld gibt, gibt es bald auch Falschgeld. Aber andererseits heißt es natürlich, wenn es Falschgeld gibt, nicht, dass alles falsch ist. Also das Falschgeld bekommt seine Berechtigung. Ja. Durchs gute, das richtige Geld, kann man direkt sagen, sonst macht Falschgeld ja gar keinen Sinn. Fälschung der Medizin, das ist, man kann fast sagen, eine Zeit lang Standard gewesen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Archibald Cochrane, Psychologe war der, glaube ich, diese evidenzbasierte Medizin eingeführt hat. Ja, gibt es heute Cochrane-Institut in Stockholm zum Beispiel, ist da eins, ein wesentliches. Gibt es überall so Cochrane-Abteilungen, die wirklich die Methode der Naturwissenschaft anwenden auf die Medizin selbst. Das hat allerdings ziemliche Konsequenzen. Dann bleibt von der ganzen Vorbeugung, die die haben, was ja keine ist, ist ja Früherkennung bei der Schulmedizin, bleibt nicht viel übrig. Also es macht einfach gar keinen Sinn, dauernd die Prostata abzutasten und PSA-Werte zu bestimmen und so weiter. Es gibt so viel falsch positive Ergebnisse dabei. Und diese evidenzbasierte Medizin hat natürlich auch belegt, dass diese reihenweise, straßenzügeweise durchgeführten Mammografien mehr Schaden als Nutzen. Und. Also in diesem Buch Krebswachstum auf Abwägen habe ich das ja auch thematisiert. Ja, also es ist die Schulmedizin heute, und zwar diese evidenzbasierte Schulmedizin, die sagt bloß keine Mammografien mehr, ohne einen ernsthaften Verdacht. Das hat mir Professor Volker Zahn, Gynäkologe an der Münchner Universität, Leiter eines großen bayerischen Krankenhauses, also Abteilung Gynäkologie, auch schon vor Jahrzehnten gesagt, Mammographie ohne ernsten Verdacht soll man auf keinen Fall machen. Aber es gibt viele andere Bereiche. Diese ganze Cholesterin-Geschichte, das ist auch in einem schönen Film von Arte mal aufgedeckt worden. Da heißt sogar, glaube ich, die Cholesterin-Lüge. Das ist eine Lüge. Also das ist einfach ein Schwindel. Da hat ein US-Arzt, in Anführungszeichen, US-Mediziner sage ich in dem Fall lieber, der hat einfach manipuliert, Kurven manipuliert und hat so diesen Krieg gegen Cholesterin ausgelöst. Muss sagen, Gott sei Dank habe ich den nie mitgemacht. Schon vor, ich glaube, 30 Jahren in Verdauungsprobleme haben wir das ganz anders dargestellt, in einem Taschenbuch. Also, das gibt es immer noch, fällt mir gerade ein dabei. Also, das ist wirklich, ja, hingetürkt sozusagen, wobei das den Türken Unrecht tut, dieses Wort. Die schwindeln nicht so, wie da geschwindelt wurde. Wir haben da wirklich sehr, sehr viele Belege dafür. Und das ist auch das, was zu kritisieren ist an der Schulmedizin. Ja, ich habe ja da dieses freche, spiele ja gern mit Sprache, freche Gegenwort sozusagen geprägt, die eminenzblasierte Medizin. Die gab es auch immer. Ja, Semmelweis hat schon gegen so Professoren, alte Professoren angekämpft, die einfach vom Genius Epidemicus schwadroniert haben. Und er hat einfach eine evidenzbasierte Medizin gemacht. Er hat beobachtet und hat gemerkt, hoppla, in der Studentenklinik sterben die Frauen am Kindbettfieber, gegenüber in der Hebammenklinik sterben die nicht. Also muss der Unterschied in Studenten und Hebammen liegen. Und daraus ergab sich dann, dass die Hebammen nicht sezieren. Und daraus schloss dann, logisch, Ignaz Semmelweis, dass das Sezieren das Problem ist und führte die Chlorkalkdesinfizierung ein. Sezieren, bevor die den Frauen in den Unterleib greifen. Und gegen massive Widerstände, der ist ja nie anerkannt worden in Österreich und Ungarn, in seinen Heimatländern sozusagen. Das ist ja wirklich zäh, der Widerstand gewesen. Der Lister, der die Wunddesinfektion gecheckt hat, hat in England das gleiche Thema gehabt. Es ist sogar so, dass alle großen Entdeckungen wie das Insulin oder der mutige deutsche Arzt, der sich einen Herzkatheter unter Röntgenkontrolle ins eigene Herz geschoben hat, die haben nie Erwähnung in den medizinischen Zeitschriften gefunden. Ja, das ist am Anfang immer verteufelt worden. Also da gibt es einen extremen Konservativismus, der herrscht weiter, glaube ich, was ich erlebt habe an Universitätskliniken. Da gibt es immer brillante Ausnahmen, wie wir sie jetzt bei Corona erlebt haben, mit dem Püschel zum Beispiel. Ist auch Chef der Unipathologie in Hamburg. Ja, da gibt es schon große Geister, immer wieder. Aber die Mehrheit ist einfach erzkonservativ und mit dieser eminenzblasierten Medizin ganz zufrieden. Da braucht man nicht neu denken, auch nicht aufpassen. Zieht man seine Routine durch. Und die führt dann zu solchen Fehlern. Manchmal gibt es immer wieder Erwachen, auch schöne Momente. Bei Ärzten ist es aber leider, ja, kann ich sagen, meistens, aber oft erst auf dem Totenbett der Fall. Ich finde es wunderbar, wenn so ein Dr. Schindler erwacht. Den kannte ich vorher natürlich gar nicht, der ist einfach Chef im Krankenhaus selbst und hat gemerkt, es stimmt nicht. Die offiziellen Angaben zur Behandlung von Corona-Covid-19-Patienten als Lungenpatienten ist falsch und hat es sozusagen verändert durch die Evidenz, die er da hatte. Die war eben anders. Und das gibt's immer wieder, Gott sei Dank. Aber wir haben auch bekannte Fälle, also zum Beispiel am bekanntesten ist sicher Edward Jenner, der Begründer der Impfung, Kuhpocken damals. Also Edward Jenner hat dann rückblickend auf dem Totenbett gesagt, da gibt es Zeugen offenbar dafür, dass er der Menschheit mit der Impfung nicht einen Segen, sondern ein Monster
hinterlassen hat. Ja, da hatte ich gerade auch einen Experte, da hat genau das bestätigt und die zweite Impfung eben auch mit Tollwut, wo dann da irgendwann einmal später gekommen ist, auch die gleichen Geschichten. Aber was ich mich wundere ist, diese Geschichten sind alle alt, wie auch Cholesterin, die ganze Basisinformationen und irgendwann muss doch dieses Fundament in sich zusammenbrechen, oder?
Das habe ich auch lange gedacht in meinen 4 Jahrzehnten als Arzt. Aber das hat natürlich so eine Stabilisierung von außen durch die Pharma und das Geld, was die Pharma da reinpumpt, dass das, glaube ich, nicht passiert. Solange die Pharma noch ein bisschen Geld dran verdient, wird auch das schlechteste System gerettet. Und es ist nicht nur Edward Jenner. Also Louis Pasteur zum Beispiel, auch jetzt ganz aktuell, nachdem wir die Milch pasteurisieren. Nun bin ich ja ganz gegen Milch. Aber Louis Pasteur hat auf dem Totenbett auch erkannt, und hat es auch gesagt, dass er das Terrain komplett unterschätzt hat und die Erreger völlig überschätzt hat. Max von Pettenkofer, nachdem die Hygiene in München heißt, da gibt es auch die Pettenkofer Straße und das Institut und so weiter, der hat auch schon zu Lebzeiten damals gesagt, der hat München von der Cholera befreit, und zwar wodurch? Nicht durch eine Impfung, sondern durch eine gute Wasserversorgung und vor allen Dingen Abwasserentsorgung. Max von Pettenkofer hat schon zu Lebzeiten von Robert Koch, die waren Zeitgenossen, gesagt, das Terrain ist wichtig, nicht der Erreger. Das gab
genau das Milieu.
Die berühmte Situation, wo der Robert Koch, der ja Bakterienjäger war, also am Anfang sehr fixiert auf die Bakterien, Viren kannten sie noch gar nicht. Als Pendant wäre heute der Drosten, der sieht außer Virus und seinen Fantasien, die sich ja, man muss ja bei dem sagen, chronisch als falsch erweisen, der sieht da nichts anderes. Und gibt aber auch dann den Stärk, heißt der schon ein bisschen auch als Virologe ein bisschen außenrum schaut. Da gibt es ja natürlich immer verschiedene Abstufungen. Also der Robert Koch war anfangs so auf die Bakterien halt fixiert, schickt ein Reagenzglas nach München mit Cholera-Vibrionen, den Erregern der Cholera. Und der Max von Pettenkofer trinkt es vor dem versammelten Auditorium aus und bekommt keine Cholera. Also das ist natürlich schon deutlich in der Auseinandersetzung da gewesen. Er soll noch ein zweites Reagenzglas geschickt haben. Das hat ein Oberarzt von Pettenkofer getrunken. Der hat dann Cholera gekriegt. Der glaubte schon mehr an die neue Theorie von Robert Koch. Und dann, ja, also selbsterfüllende Prophezeiung, hat er es auch bekommen. Also wir sehen darin dann auch noch diese starke Komponente der Psychosomatik, ja, der Seele, die in der Medizin trotz der Psychoneuroimmunologie sich noch wirklich nicht ausgebreitet hat im Ganzen. Das wäre jetzt auch eine gute Zeit, dass die Psychoneuroimmunologie mal aus der Deckung kommt und was sagt zu dem, was da angerichtet wird. Da fehlt mir noch eine Stimme. Muss ja auch Professoren geben, die selbst denken in dem Bereich. Aber also wir haben viele, viele Beispiele. Ein ganz aktuelles ist noch, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ich glaube Eisenberger oder Eisenmenger, der amerikanische Psychiater, der die Hyperaktivität erfunden hat. Und der sagte das, der gab das zu auf dem Totenbett. Er habe nicht zur Hyperaktivität das Ritalin erfunden, sondern zum schon existierenden Ritalin die Hyperaktivität. Ja, dieses Hyperaktivitätssyndrom.
Nein, wirklich.
Ach Gott. Jungen Burschen, also von Kindern, Jungs und so weiter. Also wir haben da viele Belege, leider vom Totenbett, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch einen guten Beleg, dass der vom Robert-Koch-Institut in Gang gesetzte Schwindel, dass man möglichst da nicht dahinter schaut. Ja, denen wäre ja recht gewesen, wir hätten ihnen ihre ganzen Manipulationen mit der Statistik abgenommen und so. Und die Pathologen hätten schön brav gekuscht. Aber Gott sei Dank gibt es da in Hamburg den Püschel. Und auch ein Schweizer bei euch hat trotzdem seziert. Und die fanden dann raus, und das ist so wesentlich jetzt, dass wir bei der Covid-19-Krankheit von diesem Coronavirus, dass wir da mit ganz anderen Situationen zu tun haben und uns viel mehr um Durchblutung kümmern müssen als um die Beatmung jetzt und so weiter. Also das sieht, da wird ein Irrtum, eine Fälschung korrigiert. Ich weiß nicht, ob das vorsätzlich war. Vielleicht hat der ängstliche Veterinär da an der Spitze tatsächlich geglaubt, das sei zu gefährlich für Pathologen. Aber ich bitte, wenn du Pathologe wirst, dann hast du keine Angst vor solchen Situationen, sonst würdest du nicht Pathologe werden. Das ist ja irgendwie wie den Internisten zu sagen, jetzt geben sie mal keine Pillen mehr, das ist zu gefährlich. Also wir haben viele Beispiele dafür und am interessantesten für mich sind die Beispiele im Hinblick auf Krebs. Ja, dass zum Beispiel einfach weiter Chemotherapie gemacht wird, ist auch so eine manipulative Fälschung, die es gibt. Und ich habe die in Krebswachstum auf Abwägen auch zitiert. Die sagen, die Strahlentherapie und die Chemotherapie, also mit Zellgiften, die tötet zwar 70, 80, manchmal 90% der Krebszellen, ganz selten mal alle 100, aber die übrigen, die übrig bleiben, die werden dann zu Krebsstammzellen. Und die sind dann überhaupt nicht mehr richtig therapierbar. Und das wissen wir aus der Evidenz, aus der Erfahrung. Der zweite Chemotherapiezyklus ist in der Regel längst nicht so erfolgreich wie der erste und der dritte ist dann schon Sterbehilfe, meistens aus meiner Sicht. Und es spiegelt sich auch in den Ärzten. Ja, in Kanada ist es mal getestet worden. Über 80% der Schulmediziner würden sich ja nicht so behandeln lassen, wie sie die Krebspatienten behandeln. Frage auf einer hämatologischen Station durchgeführt. Und da haben 2/3 der Kollegen gesagt, also da geht es um Blutkrankheiten, Blutkrebs meistens, in der Hämatologie. Sie würden sich höchstens den ersten Zyklus Chemotherapie geben lassen. Aber eine große Mehrheit, die war bei 90%, nicht eine zweite oder dritte. Gut, muss man sagen, das ist 40 Jahre her. Da war die Chemotherapie auch noch viel schlechter und gefährlicher, als sie heute ist. Also da sind uns die Kinder mit Leukämien noch gestorben. Heute, und das muss man auch anerkennen, hat die Schulmedizin mit der Chemotherapie und Knochenmarkstransplantation und so auch da gewaltige Fortschritte gemacht. Und heute muss man dazu raten, bei Kindern. Aber bei Erwachsenen zeigt sich, dass die Chemotherapie langfristig gefährlich ist. Also die Überlebensrate nach 5 Jahren, da gibt es ja diese 5 Jahre Heilung in der Schulmedizin, die Überlebensrate, die ist erbärmlich nach 5 Jahren. Ein US-Professor sagt dazu, es sind weniger als 3%, die nach 5 Jahren noch leben. Bei den Erwachsenen, bei Kindern Gott sei Dank viel mehr. Ich kann das nicht beurteilen, es wird ja auch schwer in Abrede gestellt, aber der hat das ausgerechnet.
Ja, lieber Rüdiger, wenn ich dich so höre und diese ganze Situation so höre, dann meine Frage an dich, wenn jemand betroffen ist mit irgendeiner Krankheit, ist er gut beraten, einmal diesen schulmedizinischen Weg sich anzuhören, aber sich gleichzeitig auch über komplementärmedizinische Wege zu orientieren, weil genau hier hört man wahrscheinlich ja auch, ist es eine Geschichte, ist es ein Märchen, stimmt das Fundament dieser schulmedizinischen Herangehensweise oder nicht? Würdest du das so empfehlen?
Ja, das würde ich auch so empfehlen. Also ich schicke ja natürlich ganz viele Menschen oder schickte, solange ich Praxisordination gemacht habe, auch zurück zur Schulmedizin. Alles, was die auf Krankenkasse bekommen haben, wie ein Blutbild und so weiter, das habe ich ja nicht als Privatarzt gemacht, sondern habe ich sie beim Schulmediziner machen lassen. Ich habe immer dazu geraten, Ja, lass eine Blutabnahme machen, das ist ein Pieks und du hast relativ verlässliche, hoffentlich verlässliche Laborwerte, da wird auch viel rumgetrickst. Aber im Endeffekt, und verschiedene Labore haben nicht dieselben Standards und was alles. Ja, also zum Beispiel so, dass es in England einen nur halb so hohen Normwert für B12 gibt wie in dem Rest der EU. Was ist denn da los? Da gibt es viele Unstimmigkeiten, aber trotzdem, du hast mit einem Pieks, einer Blutabnahme, relativ verlässliche Daten. Da brauchst du keinen Biotensor und kein Pendel und sonst nichts, aus meiner Sicht. Wenn du dann allerdings zur Therapie kommst, dann würde ich mir nicht nur eine zweite Meinung vom Schulmediziner einholen, sondern auch eine zweite oder dritte Meinung vom Komplementärmediziner, der auf jeden Fall wenigstens diese Therapie komplementieren kann. Das habe ich auch sehr oft gemacht. Wenn jemand sich einfach wegen seiner Familie, der Mehrheitsmeinung und da er sich einfach nicht wehren konnte, gegen die Schulmedizin in diesem Regime ergeben hat bei Krebs, habe ich dann oft gesagt, also es wäre doch kein Problem, wenn Sie nebenher viel in die frische Luft gehen, viel in den Wald gehen, wenn Sie Frischkost essen dazu. Ja, einfach um die Kollateralschäden, die Nebenwirkung der Schulmedizin abzufangen, ist das ein guter Weg. Und dann, ich meine, gibt es ja manchmal auch Schulmediziner, die durch sowas aufmerksam werden. Volker Zahn habe ich so kennengelernt. Der hat sich dann von sich aus an mich gewendet. Und klar war der schon offen, so als Umweltmediziner auch, nicht nur Gynäkologieprofessor. Und der hat dann zum Beispiel auch solche Dinge offen aufgenommen. Gibt's ja von Carl Simonton, das war auch mal einer der ersten Psycho-Onkologen, eigentlich ein Radiologe aus Fort Worth, den ich ganz gut kannte. Und der hat dann, der ist eigentlich gewechselt zum Psycho-Onkologen. Zum Schluss war er dann ein bisschen in spirituellen Bereichen, ist leider schon gegangen. Also der hat sogar mal eine Studie gemacht, ich habe sie in Krebswachstum auf Abwägen auch wieder zitiert, wo er gezeigt hat, dass wenn man parallel zur schulmedizinischen Behandlung, zur Chemotherapie, noch mit den inneren Bildern arbeitet, ja, dass man dann die Überlebenszeit mehr als verdoppelt vom Krebspatienten. Also das kann man ja leicht machen in einer Klinik, dass man nur die Infusion dranhängt und sagt, also Sie kriegen jetzt Ihre Chemotherapie, dann liegt die Frau der Angst zitternd im Bett, weil sie um ihre Haare fürchtet, ums Bluten, ihre Übelkeit und was alles, was sie schon gehört hat. Und könnte man auch sagen, jetzt machen Sie mal die Augen zu, wir machen jetzt die Heilmeditation, die wir schon angekündigt und besprochen haben, und dann gibt mir ihr Kopfhörer und dann geht sie auf so eine innere Reise, wo sie in Bildern gegen die Krebszellen kämpft und zugleich dreht man an dem Rädchen da und die Chemotherapie tropft so Tropfen für Tropfen in den Spiegel und fließt ja in die Venen, dann ist es auf jeden Fall viel erfolgreicher, weil jetzt arbeitet die Patientin mit bei dieser Chemotherapie, die ich ja nicht empfehlen würde, so heißt es nicht. Aber es ist besser, als wenn die da im Bett liegt, da hochstarrt mit angstgeweiteten Augen auf dieses Tropfen da und die schlimmsten Sachen erwartet, dann bekämpft sie die eigene Therapie. Das ist eigentlich ganz logisch. Jemand wie Volker Zahn, obwohl Uni-Professor hat das sofort kapiert. Und auch
ja, ich hatte gerade gestern
aber so. Aber mit Widerständen in der eigenen Klinik. Genauso die Ernährung wollte der gesund haben in der Klinik. Viel Widerstände von der eigenen Verwaltung und so weiter.
Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit Professor Wallach über dieses Thema Placebo und Nocebo. Und die Bedeutsamkeit von den Sätzen, die du jetzt gerade gesagt hast, ist unglaublich. Wahrscheinlich sind wir alle gut beraten, uns damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Wie kommunizieren wir, wie nehmen wir Medizin auf, als Chemotherapie oder als Heiltropfen? Das ist unglaublich entscheidend. Danke vielmals, dass du das gesagt hast. Nochmals zu diesen Fälschungen in der Medizin bitte. Wann lernt denn ein Mediziner auch mal eine konträre Meinung aus dem Markt, sei es zu Cholesterin zum Beispiel, anzuschauen oder in sich einzuverleiben? Also ihr werdet ja alle irgendwo einseitig informiert, oder?
Muss man leider so sagen, ja. Also zur Erlehrung lernen wir ganz wenig und das ist falsch. Aber naja, also ich kann das nicht pauschal sagen. Ich habe ja in den Ausbildungen integrale Medizin sogar anerkannt von der Deutschen Ärztekammer, auch immer Kollegen sitzen, die das schon mitmachen und da auch ganz offen dafür sind. Das sind wenige, muss man sagen. Also diese direkten Ärztekurse in Steinhude, da haben wir ja selten mal 30 Leute zusammenbekommen mit einem irren Werbeaufwand. Mediziner sind auch so verwöhnt. Ich weiß auch beim ersten Mal, da waren es dann doch 80, das war es in den Räumen der Ärztekammer in Steinhude eben, in dem Bundesland, ich weiß gar nicht, ist das Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, weiß nicht genau. Na, jedenfalls hatten wir dann eine weinende Dame da beim Kaffee ausschenken, die sagt dann, jetzt sind die fast alle weg und die meisten haben nicht bezahlt. Naja, mir war dann schon klar, was passiert ist. Es ist nicht so, dass Ärzte jetzt das Mädel da um die, weiß nicht, 450 betrügen wollen. Ja, sie sind einfach gewohnt, dass der Kaffee inklusive ist. Ich habe auch die Fragen gekriegt, ja, ist das Hotel nicht bezahlt? Nein, wenn ich Fortbildung mache, ist es nicht bezahlt. Das ist bei der Pharmaindustrie aber immer bezahlt. Der Kaffee auch und der Kuchen auch und alles drumherum. Ach so. Ärzte sind natürlich auch unglaublich verwöhnt von diesen ganzen Dingen. Das geht ja weiter. Ne? Früher hat man sie beschenkt, nicht nur mit Kugelschreibern, sondern auch mal mit dem Perserteppich und so weiter, neuen Zaun für die Villa. Also da gab es ja schon viele, viele verblüffende Dinge. Jetzt ist es anders. Jetzt kriegt man so Pseudo-Dinge. Ja, also man kriegt irgendwelche Fragebogen, kann man dann einfach ausfüllen und dann ist man wissenschaftlicher Mitarbeiter, kriegt da wieder sein Geld. Ich kriege diese ganzen Sachen ja auch. Also bist natürlich wirklich sehr eingespannt in so ein System, wo du gepampert wirst, auch finanziell gepampert wirst. Und wenn du rausgehst aus dem System und dich outest sozusagen, dann wird es gefährlich. Also der Dr. Schindler, der diese mutige Stellungnahme, wie behandle ich intensiv Corona-Patienten, da mal kurz veröffentlicht hat, hat das alles wieder zurückgenommen. Das ist schon traurig und ein Ausdruck des Drucks in der Medizin, konform zu bleiben. Ja, mit einer Medizin, die in dem Sinne, wie der Dr. Schindler es aufgedeckt hat, viel mehr schadet, als sie nützt. Ja, da wäre es viel besser, in Ruhe zu Hause zu bleiben, auch wenn es schwer ist, sozusagen, mit der Atmung auch schon. Die Chancen sind offensichtlich viel, viel besser, als intubiert zu werden, auf dem Bauch zu liegen. Und ja, wenn sie mal auf dem Bauch liegen, sagte der Schindler auch, geht's dahin. Und er hat es erlebt, zwei, die jetzt richtig gut drauf waren, mit schlechten Werten, aber im guten Zustand. Das ist ja immer noch mal zweierlei. Die musste eine andere Klinik überweisen und prompt haben die sie intubiert und es ging schon Richtung Ende. Umgekehrt von ihm kommt, glaube ich, ein 98-Jähriger, habe ich gerade erst gelesen, 98-Jähriger nach 20 Tagen in der Klinik mit dieser doch eher komplementärmedizinischen Therapie als gesund geheilt entlassen. Also wir sind natürlich träge, wir sind alle träge, das ist in allen Bereichen so. Ne? Wie lange hat die deutsche Autoindustrie gebraucht, bis sie das mit dem Elektrotrend kapiert hat? Ja, entsetzlich. Und hat sich natürlich auch unglaublich geschadet damit. Also die Trägheit hast du überall, die Routine ist einfach energiesparend. Wir wissen aber heute, dass wir keine Energie fürs Hirn mehr sparen müssen. Ja, wir futtern ja genug. Das war früher notwendig, das ist ein Programm, dass das Hirn ganz schnell zur Routine tendiert. Im Beruf, in der Beziehung, überall. Ist aber überall wirklich tödlich, wenn Beziehung eintritt. Da macht der Beruf keine Freude mehr, er wird zum Job und die Beziehung wird auch zu so einer leeren Hülse. Wir können es uns heute leisten, selbst zu denken, eigenständig, sogar quer zu denken, neu zu denken. Wir dürfen unser Hirn fordern. Die Neuroplastizität ist vor, ich weiß nicht, 25 Jahren entdeckt worden, haben die beiden einen Nobelpreis für bekommen. Gott sei Dank und mit Recht, finde ich. Also es ist gut. Wir wären nicht so fett, wenn wir mehr denken, weil das Hirn wirklich viel Energie verbraucht. Ich kann nur dazu raten. Selbst denken, mutig denken und deswegen auch nochmal gleich so bei der Gelegenheit so ein Aufruf an die Komplementär- und Naturheilmediziner. Traut euch mal raus, jetzt zu sagen, ey, es ist nicht so, dass wir nichts machen können. Wir können viel machen. Und die mutigeren Schulmediziner bestätigen es jetzt, dass sie hoch Vitamin C geben und Vitamin D. Und das A müssen auch draufkommen, uns Omega-3, als Gegenpol zum ja. Omega-6. Und ich würde ja auch unbedingt die Juristen, die kommen ja nun langsam raus und sagen, Moment mal, das ist ja ein Staatsstreich gewesen, was die da gemacht haben. Ich würde halt auch hoffen, dass sich ein paar Journalisten zu ihrem journalistischen Ethos zurückfinden. Ich meine, da gibt es ein paar Dinge wie Frontal 21, klar. Da gibt es den Markus Lanz, der sich traut auch mal jemanden, der nicht derselben Meinung ist wie das Panik-Trio, ausreden zu lassen. Toll, muss man wirklich sagen. Gibt schon so ein paar Hinweise. Der Püschel darf im NDR mal seine Meinung sagen. Das gibt's ja Gott sei Dank schon. Und es gibt Arte. Arte ist ein Segen in der Medizin. Ja? Also nicht nur die Cholesterinlüge, die haben auch diesen wunderbaren Film gemacht, die Profiteure der Angst. Keine. An der Schweinegrippe ist der aufgenommen, aber man sieht, es genau das gleiche Szenario, wie sie jetzt wiederfahren. Ja, nur war der noch viel harmloser. Corona ist ja nur im Vergleich zu der Panikmache harmlos. An sich nicht. Braucht Respekt. Also keine Frage. Also wir können da doch deutlich sehen, es gibt ein paar, die sich noch was trauen, aber im ORF fehlt mir dergleichen noch.
Ja, ja.
Die machen eine Sendung für eine Regierung, die inzwischen aufgeflogen ist, dass sie vorsätzlich Panik gemacht hat.
Lassen wir das jetzt mal gerade so stehen, lieber Rüdiger. Die Sendezeit ist auch schon durch. Ich glaube, wir haben deutlich herausgestrichen in der Sendung, dass wir alle gut beraten sind, kritisch zu sein, neugierig zu sein, vielfältige...
Ja, besonders die Journalisten, das möchte ich noch fertig sagen, die müssen aufwachen. Ja. Gibt doch nicht nur ärztliches Ethos, muss doch auch sowas wie journalistisches Ethos geben. Dass man jede Manipulation macht oder dass man nicht speichellecken Bill Gates fast 10 Minuten interviewt.
Was ich weiß nicht, wie frei, dass diese Journalisten alle sind. Das wird vielleicht auch die Antwort darauf sein. Wir werden sehen. Ich glaube immer noch an das Gute in allem und bin sicher, irgendwann kommt alles zum Vorschein. Alles wird aufgedeckt werden und wir werden hoffentlich vieles gelernt haben. Sei es in der Medizin, sei es auch in der Behandlungsweise von Krisensituationen. Lieber Rüdiger, sei ganz herzlich gedrückt von mir. Danke. Sehr herzlichen Dankeschön nochmals an diese Sendung und die Zeit, dass du uns immer wieder schenkst. Ist lieb von dir. Ja. Danke.
Ja. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer. Sehr schön.
Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Herr Rüdiger Dalk hat es bereits angekündigt. Wir bedanken uns beide bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen. Liken Sie diese Sendung, teilen Sie sie weiter und bleiben Sie bitte kritisch. Kritisch nicht nur zu allen anderen, sondern auch zu uns bitte, auch zu dem, was wir hier sagen. Schauen Sie es kritisch an, machen Sie sich eine eigene Meinung zu allem, was Sie hören. Und dann sind wir wahrscheinlich gut bedient mit vielfältigen Informationen, den richtigen Entscheid für uns selber zu treffen. In diesem Sinne, danke, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.